Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und ich danke auch für das herzliche Willkommen. Kurz zu meiner Person, der Name wurde ja schon erwähnt, Sven Brenner. Ich darf glücklich verheiratet sein mit meiner Frau Cosima. Wir haben gemeinsam 3 Kinder zwischen 3 und 11 Jahren. Und ich bin leitender Pastor des christlichen Zentrums Heidelberg-Leimen schon seit Mai 2004 und darf auch einige von euch hier persönlich kennen, was ich sehr schätze. Ich freue mich, hier zu sein. Als Pastor hat man oft auch noch andere Tätigkeiten. Ich bin in der Freikirchenforschung tätig, Pfingstforschung, schreibe auch noch an meiner Dissertation. Aber ich bin von Herzen Pastor. Und den Text, der uns heute Morgen begleiten darf, den finden wir in Lukas 15, die Verse 31 bis 32. Und die lese ich uns gerne nochmal vor. Und es heißt dort: Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich möchte noch einen Vers ergänzen, Lukas 15, Vers 10. Und da heißt es so sehr eindringlich: So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das Motto heute, das Thema, das muss gefeiert werden. Und eine Feier, wenn wir feiern, dann haben wir doch meistens einen Anlass, einen freudigen Anlass. Und klar, bei manchen ist die Motivation unterschiedlich, so wie zum Beispiel bei Familie Jakobs. Herr und Frau Jakobs, die bereiten sich gerade für die Party bei ihren Verwandten vor. Und Herr Jakobs muss feststellen: Du Schatz, ich habe überhaupt keine Lust, auf die Feier zu gehen. Und Frau Jakobs sagt: Ja, meinst du denn etwa ich? Aber was glaubst du, wie die sich über unser Fernbleiben freuen würden? Da wirst du recht haben, also nichts wehen. Die Gründe der Freude, sie können unterschiedlich sein. Wir haben uns eigentlich die ganze Woche damit beschäftigt, im Rahmen der Allianz Gebetswoche, mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Heute haben wir das Happy End. Partytime. Zeit zu feiern. Willkommen zu Hause. So das Motto dieser Party. Der verlorene Sohn ist zurück. Aber bevor wir uns mit diesem Fest ein bisschen mehr beschäftigen, möchte ich noch von einem anderen Fest sprechen. Ein Fest, ein Ereignis, das überhaupt den Anlass gab, damit dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt wurde. Und dieses Fest war eigentlich ein komisches Fest. Die Menschen, die da zusammenkamen, das waren in Anführungsstrichen lauter Verlorene. Menschen, von denen die Gesellschaft nichts mehr erwartet hat, zumindest nichts Gutes. Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind, abgeirrt, abgerutscht, auf die schiefe Bahn geraten, heruntergefallen und irgendwo dann ganz unten gelandet. Verloren eben. Zöllner, Sünder, Prostituierte, Bettler, die mit wirren Haaren und kruden Gedanken, die mit den stumpfen Augen und abgestumpften Herzen und mittendrin Jesus Christus. Gesucht hat er sie und gefunden, er hat sie eingeladen, und er isst mit ihnen, er feiert mit ihnen, er teilt mit ihnen das Brot, den Wein. Ich stelle mir das vor, der Bratenduft erfüllt den Raum. Aber ein komisches Fest, Verlorene. Und dann sind da die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wir finden das am Anfang von Kapitel 15. Und wir lesen dort: Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie murrten und sprachen: Dieser Jesus, der nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Und Jesus gibt als Antwort: Ein Mensch hatte 2 Söhne. Zuvor erzählt er noch 2 andere Gleichnisse. Aber dieses Murren, dieser Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten, das war der Anlass überhaupt, dass Jesus diese Trilogie dieser Gleichnisse, wo etwas verloren wurde und wiedergefunden wurde, überhaupt startet. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Der Vorwurf an anderer Stelle im Markus-Evangelium als Frage formuliert, was aber eigentlich keine Frage war. Warum ist Jesus mit den Zöllnern und Sündern? Und der Vorwurf an Jesus lautete eigentlich, warum tust du etwas, was man als anständiger, frommer Mensch eigentlich nicht tut? Und aus damaliger Sicht, aus damaligem Verständnis war es auch so. Was Jesus tat, das tat man einfach nicht. Denn die Zöllner, wie vielen von uns bekannt, das waren doch diejenigen, die mit der verhassten Besatzungsmacht kooperierten, die zusammenarbeiteten, die in unverschämtem Maß das eigene Volk das Geld abknöpfen. Diejenigen, die an den Stadttoren, Brücken und Grenzübergängen saßen und dem anständigen Bürger im Auftrag der Römer das Geld abknöpfen. Und den größten Teil unverschämterweise in die eigene Tasse schafften. Und dann die Sünder, das waren doch diejenigen, die ein unanständiges, moralisch verwerfliches Leben führten, diejenigen, die sich nicht an die religiösen Gesetze hielten und die eigentlich mit Wort und Tat Gott lästerten. Zöllner, Sünder, das waren damals austauschbare Begriffe. Eigentlich eine feste Redewendung, ich möchte mal sagen, auch wenn es hart klingt, für den Abschaum der Menschheit. Und an dieser Vorwurf dieser Pharisäer und Schriftgelehrten aus frommer Perspektive eigentlich irgendwie verständlich. Was für eine Ungeheuerlichkeit ist doch das, dass Jesus sich mit den letzten aller Menschen abgibt und nicht nur mit ihnen spricht. Nein, er ist mit ihnen, er hat Gemeinschaft. Und damals hatte es noch eine viel höhere Tragweite als vielleicht bei uns heute. Auch wir essen vielleicht mit irgendwelchen Menschen zusammen am gleichen Tisch, am Arbeitsplatz, in der Kantine, aber da sprechen wir ja nicht von gemeinsamen Essen. Und wenn wir bewusst essen, dann tun wir das doch mit Familie, mit Freunden, Menschen, die uns wichtig sind. Und damals noch viel mehr, Jesus mit diesem gemeinsamen Feiern, mit diesem gemeinsamen Essen, er stellt sich auf die gleiche Stufe dieser Menschen. Er möchte wirkliche Gemeinschaft mit ihnen haben und er bezeichnet sie als seine Freunde. Und hatte nicht doch schon das Alte Testament davon gewarnt? Psalm 1, Vers 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und genau das tat doch Jesus. Und trotz dieser Unterschiedlichkeit müssen wir aber auch feststellen, wenn es vielleicht auch etwas befremdlich erscheint, sie hatten auch etwas gemeinsam, Jesus und die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Beide hassten interessanterweise die Sünde. Beide hassten das, was von Gott trennt. Die Pharisäer, da ging es nicht nur allein um die Gemeinschaft, sondern die hatten noch viel mehr Gedanken. Zum Beispiel dachten sie immer an die Gefahr, wenn ich mit jemand esse, der nicht so fromm ist wie ich, das Nahrungsmittel, das ich zu mir nehme, da könnte ja davon nicht der zehnte Teil, wie es das Gesetz vorschreibt, entrichtet worden sein. Was für eine Gefahr. Aber Jesus, er tat es aus einer ganz anderen Motivation. Er tat es, weil er heilig ist und mit der Sünde keine Gemeinschaft haben kann. Aber der riesige Unterschied, den es trotz dieser Gemeinsamkeit ist, dass Jesus Liebe zu den Sündern, Liebe zu den Verlorenen, Liebe zu den Menschen hatte. Und es wird auch in diesen drei Gleichnissen, die Jesus dann den Pharisäern und Schriftgelehrten und all den Menschen, die noch dabei standen, dadurch mitgeteilt hat. Jesus antwortet auf diesen Vorwurf: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Die Antwort scheint irgendwie vorzugeben. Keiner. Vermutlich wird jeder Mensch, der 100 Schafe hat, die 99 zurücklassen, um das eine zu suchen. Die Frage ist es wirklich so? Ist ein Hirte wirklich, ich möchte mal sagen,
ein ökonomisch gefährlich unbedarfter Kleinunternehmer mit geringer Globalisierungsanpassung? Denn mal kritisch gefragt, und wenn wir diese biblische Formulierung mit aufnehmen, welcher Mensch sollte wohl unter uns sein, der allen Ernstes 99 Schafe in der Wüste zurücklassen würde, nur weil ein einziger sich verlaufen hat? Volkswirtschaftlich gesehen wäre das doch ein belämmerter Einfall. Denn bis der stolze Tierfreund von seiner Schafsexpedition heimkehrt, wären womöglich 10 andere Schafe bei der bis dahin unbetreuten Herde vielleicht von einem wilden Tier geholt worden. Und welchen Sinn, so fragen wir vielleicht, hätte der Alleingang dieses Gutmenschen, der übrigens das Unwort des letzten Jahres, was für einen Sinn hätte das? Und ähnlich dachten auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dachten so ein bisschen ökonomisch. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. So nach dem Motto, macht es überhaupt noch Sinn? Die sind doch sowieso verloren. Ist es irgendwie in einer Form überhaupt effektiv? Und dann hat sie vielleicht noch geärgert, denn Jesus, er war ja auch, zählte als rabbinischer Lehrer. Es war ja wie ein Standesverrat der eigenen Oberklasse, dass dieser Rabbi jetzt sich mit diesen Randsubjekten der Gesellschaft abmüht. Die Kriminellen, die Ausgestoßenen, die Sozialschmarotzer. Und der Gedanke war sicher, die sind doch selbst schuld an dieser Lage. Aber wir, die braven Bürger, die frommen Bürger, die treuen Kirchgänger, die guten Steuerzahler, Jesus, was tust du für uns? Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem einen nach, bis er es findet? Tja, welcher Mensch? Welcher Mensch unter uns, und da beziehe ich mich natürlich gern mit ein, der seine kostbaren Schäfchen endlich im Trockenen hat, ist im Ernst bereit, all das aufs Spiel zu setzen, um jenem 1% aus der Patsche zu helfen, der seine Sache vermutlich sogar selbst verbockt hat und dadurch im Abseits gelandet ist? Wer getraut sich denn das noch? Ich habe die Woche einen interessanten Satz gelesen. Auch Leithammel gehorchen schließlich bloß dem Herdeninstinkt. Sie wittern genau, wo es den vielen an die Wolle geht, geht es wohl auch mit ihrem Wohlwollen bald zu Ende. Wer getraut sich das noch, alles aufs Spiel zu setzen? Dieses Hirtenideal, das Jesus uns hier beschreibt, das kommt uns vielleicht oft sehr unrealistisch vor. Und was wollte Jesus damit eigentlich genau sagen? Und Jesus wollte eigentlich mal die Mathematik, die Ökonomie dieser Pharisäer und Schriftgelehrten und ganz gewiss auch von uns heute Morgen so ein bisschen durcheinander bringen. Denn Jesus, er spricht ja im Zusammenhang von Umdenken und Umkehr. Und wir haben ja auch gelesen, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Himmlische Freude wider alle Vernunft. Und ich stelle mir die Pharisäer und Schriftgelehrten vor, die um ihn herumstehen, aber da waren sicherlich auch normale Leute dabei. Leute, die selbst Schafe hatten, Landwirtschaft. Und sie hören dieses Gleichnis. Und Jesus sagt, und dann diese Hirte, wenn er das eine verlorene Schaf gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern und ist voller Freude. Denn ich habe das Schaf gefunden, das verloren war. Eine ganz andere Ökonomie. Die Zuhörer haben sicherlich, zumindest die Pharisäer und Schriftgelehrten, haben sich dabei ertappt, wie sie an die 99 Zurückgelassenen gedacht haben. Aber Jesus verweist genau auf das Gegenteil. Auf das eine, das verloren ist. Und wenn vielleicht aus der Perspektive der Zuhörer aus ökonomischer Sicht es wenig Sinn gemacht hätte, die 99 zurückzulassen und der Gefahr auszusetzen, sagt Jesus, dass der gute Hirte eine andere Mathematik hat. Auch wenn es vielleicht unvernünftig erscheint, gerade dem einen Verlorenen geht er nach aus Liebe. Und wenn er es findet, dann freut er sich über alle Maße. Eine gewinnende Unvernunft würde ich es bezeichnen. Buchstäblich die gesamte Existenz aufs Spiel zu setzen, mit allem Risiko, alles zurücklassen, um ein Schaf zurückzugewinnen. Und das Resultat ist die himmlische Freude. Und wir lesen dann auch, da ist Freude im Himmel über dieses verlorene Schaf, das wieder gefunden wird, mehr als über die 99 Gerechten, die der Umkehr, die der Buße nicht bedürfen. Und irgendwie scheinen die Zuhörer noch irgendwie einen dummen Gesichtsausdruck gemacht zu haben. Denn Jesus erkennt ein zweites Gleichnis, wäre jetzt hilfreich. Und er sagt, oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Damals ein Silbergroschen, ein Wert Tag eines Tageslohnes. Wenn wir das vielleicht in heutigen Verhältnissen umrechnen könnten, wäre es mit einem 100-Euro-Schein vergleichbar. Und jeder von uns hat doch sicherlich schon etwas verloren. Den Schlüssel, das Portemonnaie, den Ausweis. Und laut einer Studie eines britischen Versicherungskonzerns verliert ein Normalbürger durchschnittlich 9 Gegenstände pro Woche. Ganz oben auf der Liste Handy, Schlüssel und Sonnenbrillen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von FIMS gehört haben. Ein paar Studenten in Ulm waren da sehr findig. Find My Stuff. Sie sind dabei, eine Software mit allem daran zu entwickeln. Da werden kleine Funkmodule an Schlüsselbund, Geldbeutel oder Sonnenbrille angeklebt. Ein technisch aufgerüstetes Smart Furniture macht eine relative Positionierung möglich. Über webbasiertes Interface ist es dann möglich, auf die Frage, wo ist mein Geldbeutel, soll der Computer dann antworten in verständlicher Sprache, der Geldbeutel liegt zwischen Bett und Schrank. Das ist doch was. Damals diese Frau konnte leider von dieser Find My Stuff App nicht profitieren. Und sie musste suchen. Und sie hatte Angst, dass sie diesen wertvollen Schatz nicht mehr findet. Aber als sie ihn dann gefunden hat, dann war sie so glücklich, die konnte die Freude nicht für sich allein behalten. Sie ruft ihre Freundin in ihre Nachbarschaft und sie sagt, Mensch, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren habe. Und wiederum gibt Jesus Einblick, gibt uns Einblick in das himmlische Szenario und sagt, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Solche Freude, wie wenn man etwas, was man krampfhaft gesucht hat, vielleicht schon frustriert war, die Hoffnung aufgegeben hat und dann findet es man wieder, man ist begeistert und teilt die Freude mit. Aber irgendwie scheint es Jesus noch nicht genug zu sein. Wahrscheinlich haben die Zuhörer immer noch irgendwie einen dummen Gesichtsausdruck im Gesicht gehabt. Und er schiebt ein drittes Gleichnis nach, um sicher zu gehen, dass sie es wirklich verstehen. Ein Gleichnis, da geht es jetzt nicht mehr um ein Tier oder Geld, so wertvoll es auch sein mag. Und das verlorene Schaf, das hat es sich verirrt, konnte den Weg zurück nicht selbst finden. Der Groschen verlor sich nicht selbst, sondern wurde verloren. Es geht auch jetzt nicht mehr um ein Zahlenverhältnis von 1 zu 100 wie beim Schaf oder 1 zu 10 wie beim Groschen, sondern jetzt geht's um eine einzige Person. Bei diesem Gleichnis allerdings macht Wiedersehen nicht bei jedem Freude. Jesus erzählt die Geschichte eines Vaters und eines verschwenderischen Sohnes. Wir haben es die Woche gehört. Ich denke, die meisten von uns kennen auch dieses Gleichnis sehr gut. Die Bitte um das vorzeitige Erbe, die Auszahlung des Erbes. das Verprassen, das Verhuren, das Ende am Futtertrog der Schweine. Und dann lesen wir Vers 15 und 16, da ging dieser verlorene Sohn in sich. Er war ganz unten angekommen. Da ging er in sich und sprach, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und in Vers 20, da wird uns die bemerkenswerte Reaktion des Vaters beschrieben. Und der Sohn, er macht sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater, er hatte den Sohn nicht vergessen, sondern er hatte voller Hoffnung auf seine Rückkehr gewartet. Und welche Freude hatte der Vater wohl, als ihm sein Sohn gestand, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das war nicht nur irgendwie eine Reue, die unvollständig war, wo wir etwas bereuen und dann vergessen wir es wieder. Nein, diese Reue dieses verlorenen Sohnes, das war eine wirkliche Umkehr, eine wirkliche Buße, so würden wir es beschreiben. Da hat ein wirklicher grundlegender Sinneswandel stattgefunden. Und der Vater in diesem Gleichnis, er ist von diesem Sinneswandel, von dieser Kehrtwendung seines Sohnes schlichtweg überwältigt und nimmt ihn sofort wieder als ein vollwertiges Mitglied der Familie auf. Und er schmeißt eine Party. Er veranstaltet ein Fest. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Happy End. Aber freuten sich alle mit? Nein. Der ältere Bruder ist aufgebracht und verweigert die Teilnahme an dem Fest. Wir lesen sogar, er wurde zornig. Der hatte so einen Hals, der wollte da nicht hingehen. Er fühlte sich ungerecht behandelt. Denn er war doch so treu und zuverlässig und hat zur Familie, zum Vater gehalten, hat nicht das Geld rausgehauen in der Dummheit. Er fühlte sich ungerecht behandelt. Vom Spartaner Chelon, der um 556 vor Christus geboren wurde, da sind uns einige bemerkenswerte Sprüche überliefert. Und einer von ihnen lautet so: Besonders schwer sind drei Dinge für den Menschen. Erstens ein Geheimnis zu hüten, zweitens richtig über seine freie Zeit zu verfügen und drittens eine erlittene Ungerechtigkeit zu ertragen. Und diese erlittene Ungerechtigkeit, ich denke, da können wir zustimmen, das fällt uns wirklich schwer. Und wer von uns hat nicht schon mal das Gefühl gehabt, ungerecht behandelt worden zu sein? Und wir alle streben doch im Grunde genommen danach, gerecht behandelt und beurteilt zu werden. Ungerecht. Wilhelm Busch hat es so formuliert, der eine trägt Holz, der andere wärmt sich daran. Oder Gerhard Uhlenbrock, ein deutscher Immunbiologe. Man empfindet es oft als ungerecht, dass Menschen, die Stroh im Kopf haben, auch noch Geld wie Heu besitzen. Ungerecht. Und wie reagiert der Vater auf den Zorn seines älteren Sohnes? Mein Sohn, du bist alle Zeit doch bei mir. Und alles, was mein ist, das ist doch dein. Du sollst aber fröhlich sein und guten Mutes, denn dein Bruder, der war doch tot und ist wieder lebendig. Er war verloren. Und wir haben ihn wiedergefunden. Drei Gleichnisse, verloren und wiedergefunden. Wir finden darin die Liebe des himmlischen Vaters, der sich Beziehung zu uns Menschen wünscht, der an unserem Leben teilhaben möchte. Und wie wir in Johannes 3,16 auch so eindrücklich lesen, er liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn Jesus in die Welt sandte, damit wir das ewige Leben haben können. Liebe. Nur seine, nur Gottes Liebe schafft es doch, die Unliebsamen zu lieben. Nur seine Liebe schafft es doch, die Hilflosen, den Hilflosen zu helfen und den Hoffnungslosen Hoffnung zu geben. Und seine Liebe, sie bleibt immer auf der Suche nach seinen verlorenen Kindern, wo andere vielleicht schon längst aufgegeben haben, wo andere vielleicht schon längst jegliche Hoffnung verloren haben, das abgestempelt haben, verurteilt haben und als nicht mehr sinnvoll deklariert haben. Aber Gottes Liebe ist anders. Römer 2,4 in einer moderneren Übersetzung, der Neues Leben Übersetzung, heißt es: Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Es ist Gottes Liebe, es ist Gottes Freundlichkeit, nicht der Schlagknüppel oder seine drohende Hand, seine drohende Allmacht. Nein, es ist seine Liebe. Und wenn wir uns dann bewegen lassen, Sinnesänderung geschieht in unserem Leben, so wie dies bei diesem verlorenen Sohn, dann lesen wir von der Freude Gottes. Der Menschensohn, er ist da gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er freut sich, wenn Menschen in die Beziehung zu ihm treten, wenn Menschen umkehren, wenn Menschen Fehler eingestehen und zurück zum Vaterherz kommen. Problematisch, aber vielleicht uns manchmal sehr nahe, ist die Reaktion des älteren Bruders oder auch die Sichtweise der Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich nicht so wirklich mitfreuen konnten. Die auch irgendwo gewisse, aufgrund der Gesetzlichkeit, Bedenken hatte. Die diese überschäumende, übergreifende Liebe Jesu gar nicht so richtig nachvollziehen konnten. Die sich vielleicht sogar gewundert haben, warum Gott bestimmte Personen benutzt, beruft, durch sie spricht. Vielleicht ertappen wir uns, dass es uns manchmal auch schwerfällt, wo Gottes Liebe wirkt, wie er Menschen benutzt, wo wir denken, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Die kurze Geschichte, die dem amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln zugeschrieben wird, die beschreibt die Situation ganz gut. Anfang 1865 war das Ende des amerikanischen Bürgerkriegs absehbar mit den Nordstaaten als Sieger. Und ein Mitarbeiter des Präsidialamtes fragte Lincoln, wie der Norden mit dem besiegten Süden denn umgehen sollte. Und Lincoln antwortete scheinbar: Ich werde die Südstaaten so behandeln, als wären sie nicht aus der nationalen Union ausgetreten. So werde ich sie behandeln. Das Wort Gottes fordert uns heute Morgen heraus, dass wir uns mitfreuen. Wie der Schäfer über das Schaf, wie die Frau über den Groschen, dass wir uns freuen über den Sünder, der Buße tut. Denn die Gnade des Herrn ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Sie ist jeden Morgen neu, groß ist seine Treue, lesen wir in den Klageliedern. Das ist doch ein Grund zu feiern. Ich erwische mich manchmal dabei, dass manche Dinge im Gemeindealltag zur Routine werden, wenn man es jeden Tag macht. Es gehört einfach so dazu. Aber Jesus möchte uns ganz neu ermutigen, uns ganz neu zu freuen über den Sünder, der Buße tut. Über den Mensch, der umkehrt, der einen Neuanfang macht. Und vielleicht unsere Ökonomie und unsere Vorbehalte und das, was uns so prägt und ausmacht, vielleicht mal ganz neu vor den Altar Gottes zu legen und sagen: Herr, gib mir ganz neu deine Sicht, die Liebe zu den verlorenen Menschen, dass mein Herz auch für diejenigen schlägt, wo ich vielleicht in meinem Leben schon lang abgestempelt habe. Feiern. Feiern gehört eigentlich zu unserem Menschsein. Ich habe mal gelesen, ein Arbeitstier und eine Maschine, die können nicht feiern, sie machen lediglich Pause. Ein Fest ist aber mehr als Pause machen. Gottes Gnade, sie ist skandalös. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie mussten sich mit dem älteren Bruder im Gleichnis fragen, ob sie sich weiter über diese skandalöse Gnade Gottes empören oder ob sie sich schlichtweg mitfreuen. Wenn Gott neues Leben schenkt, das muss gefeiert werden. Und wir möchten jetzt schon nach der Melodie des Himmels tanzen. Wir möchten essen, feiern, spielen und fröhlich sein. Auch schon als Vorgeschmack auf die Zukunft, die wir mit Gott haben dürfen. Amen.